You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Er gilt als ein starker Verfechter der Schuldenbremse und war der Berater von Christian Lindner. Was treibt Lars Feld derzeit um jetzt, wo hierzulande jeder über die Sondervermögen und keiner mehr über die Schuldenbremse spricht? Das frage ich ihn im Podcast. Ich bin Heike Bangert. Das Gespräch mit Lars Feld wurde Mitte Mai aufgezeichnet. Herr Feld, vielen herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen sprechen darf hier in Frankfurt. Frankfurt School of Finance, das passt genau zu unserem Thema. Herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, vielen Dank für die Einladung und einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Feld, ich sage Ihnen nichts Neues. Sie gelten als der Vater der Schuldenbremse, also der Vater vielleicht nicht, aber der Verfechter, würde ich mal sagen, der Verfechter der Schuldenbremse. Sie haben Christian Lindner beraten. Jetzt kreisen alle Menschen um dieses Sondervermögen, Sondervermögen in Infrastruktur, Sondervermögen in Verteidigung. Da fühlt man sich doch ein bisschen alleine gelassen, oder? Wie geht's Ihnen?
Nein, alleine gelassen fühle ich mich nicht. Ich finde die Maßnahmen, die da von der damals noch nicht feststehenden neuen Bundesregierung, aber einer in Spe mit dem alten Bundestag getroffen worden sind, für falsch und für zu weitreichend. Aber die Tatsache, dass es wenige Verteidiger der Schuldenbremse gab, ist ja nichts Neues. Und dass das auch politisch verständlich ist, einer bestimmten politischen Logik entspricht, ist auch nichts Neues. Deswegen hat man ja versucht, eine Fiskalregel ins Grundgesetz zu schreiben, damit sie nicht so leicht geändert werden kann. Denn es bilden sich ja schnell Beutegemeinschaften, die es gerne haben wollen, dass sie aus diesen Mitteln des Staates schuldenfinanziert auch irgendwelche Zuwendungen bekommen. Und so sehen wir das jetzt, wie die Beutegemeinschaften sich um die 500 Milliarden streiten. Und wir sehen auch, wie versucht wird, die Öffnungsklausel der Schuldenbremse für die Landesverteidigung und weitere Dinge wie Katastrophenschutz und Ähnliches dann tatsächlich so zu nutzen, dass man Dinge als Verteidigungsmaßnahmen auslegt, die eigentlich keine sind. Und genau die Problematiken habe ich in den vergangenen 20 Jahren immer wieder betont und herausgestrichen. Und ich fühle mich eigentlich eher durch die Situation heute bestätigt.
Was wäre denn Ihr Vorschlag gewesen, ohne jetzt total ins Detail zu gehen, aber was wäre der Ansatz gewesen? Die Verteidigung brauchen wir, Infrastruktur brauchen wir sicherlich auch. Was wäre die Möglichkeit gewesen, es anders zu machen?
Nun, im Hinblick auf die Landesverteidigung habe ich ein gewisses Einsehen, dass dann, wenn man der Ansicht ist, man müsse ganz schnell, ganz stark aufrüsten, um einem potenziellen Angriff Russlands zuvorkommen zu können, beziehungsweise Putin abschrecken zu können, damit es nicht zu diesem Angriff kommt, dass man dafür Schulden finanziert, die Verteidigungsausgaben ausdehnt. Denn so eine große Ausgabe, die ad hoc schnell getätigt werden muss, die sollte man nicht über Steuereinnahmen finanzieren, weil das ansonsten zu starken Verzerrungen führt. Dann steigen ja die Steuersätze massiv an, das erhöht die Verzerrungen und deswegen sollte man die Belastung über die Zeit mit Schulden glätten. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass man das mit einer Aufstockung des bestehenden Sondervermögens macht. Wegen mir auch mit einem zweiten Sondervermögen daneben, falls man die gleichen Regeln, die in dem bestehenden Sondervermögen existieren, nicht noch einmal replizieren wollte. Die generelle Ausnahme für Verteidigungsausgaben bei der Schuldenbremse halte ich hingegen für falsch. Man hätte auch im Rahmen der alten Schuldenbremse Jahr für Jahr die Ausnahmeregel ziehen können für diese zusätzlichen Ausgaben. Das wäre gegangen, es hätte eine Begründung abgegeben, was wir im Moment im internationalen Umfeld sehen. Aber das wollte die Bundesregierung nicht. Und sobald die Union so dezidiert bei den Verteidigungsausgaben schuldenfinanziert nach vorne wollte, war mir klar, dass die Gegenseite, dass die SPD ihren Infrastrukturfonds durchsetzen würde. Das ist eben auch politische Arithmetik, die klassischen Deals, die immer geschlossen werden. Und man sieht hier auch, dass diese Art von Dealmaking in der Politik am Ende zu einer übermäßigen Verschuldung führt. Bei der Infrastruktur bin ich weiterhin der Ansicht, dass sich das in den Kernhaushalten finanzieren lässt oder ließe, wenn man bereit ist, an die Konsum- und Transferausgaben ranzugehen. Und das will man halt nicht.
Es war ja in den vergangenen Jahren aber nicht der Fall. Also man lobte die schwarze Null unter Wolfgang Schäuble und letztlich wurde viel zu wenig investiert. Es wurde von den Unternehmen viel zu wenig investiert. Es wurde auch von Seiten des Staates, der vielleicht nicht so der Partner des Investierens sein sollte, aber es wurde relativ wenig investiert. Wir sehen, nur um das nochmal kurz anzusprechen, wir sehen Brücken, die eigentlich nicht mehr befahrbar sind. Also wir sehen Infrastruktur, wir sehen Defizite in der Digitalisierung, wir sehen eine überbordende Bürokratie, wir sehen eben all das, das nicht angegangen worden ist. Es wurde schlichtweg zu wenig investiert.
Da will ich die Gegenrede starten. Also zum einen, die Behauptung ist falsch, dass wir von 2010 bis 2019 keine privaten Investitionen gesehen hätten. Wir haben gerade auch über die private Investitionstätigkeit in diesen 10 Jahren nach der Finanzkrise den zweitlängsten Aufschwung in der Wirtschaftsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg realisiert. Also das ist schon bemerkenswert und das ging sehr stark über die Investitionstätigkeit und nicht über den Konsum. Also insofern würde ich sagen, die private Investitionstätigkeit war nicht zu wenig. Es besteht keine Investitionslücke, bei der man die privaten Investitionen mit reinnehmen kann. Bei den staatlichen Investitionen, auch wenn Sie das anschauen, seit 2011, also ein Jahr nach 2010, sind auch die Investitionsausgaben des Staates nach oben gegangen. Bis 2000 und ja zuletzt 23, 24 hat man die Investitionsausgaben gesteigert. Allerdings sind in der guten Finanzlage, die wir damals hatten, die Transferausgaben und die Konsumausgaben noch stärker gestiegen. Ja, also insofern hätte man da auch mehr machen können. Die Defizite, die da existieren, existieren aber nicht wegen der fehlenden Gelder. Auch heute ist es so, dass im Bundeshaushalt 72 Milliarden Euro zur Verfügung stehen für staatliche Investitionen, die nicht abgerufen werden. Die sind da und die Mittel werden nicht abgerufen. Und das hat damit zu tun, dass es diejenigen, die in den Genuss kommen können von solchen Investitionsmitteln, nicht fertigbringen, die Investitionen, die Investitionsprojekte so nach vorne zu bringen, wie man das braucht. Und das hat viel zu tun mit der überbordenden Bürokratie, wobei ich sagen muss, Bürokratie braucht man, wenn die Regeln zu kompliziert sind. Es ist nicht die Bürokratie an sich, die öffentliche Verwaltung. Die sorgt ja nur dafür, dass man das eben auch alles rechtskonform im Sinne der Rechtsstaatlichkeit ausgestaltet. Wenn die Regeln aber so kompliziert sind, wie sie sind und wir heute für eine Genehmigung für die Brücke statt einem Jahr 5 bis 8 Jahre brauchen, dann haben wir offensichtlich ein Problem in den Genehmigungsverfahren. Und Sie können alle diese Rahmenbedingungen durchgehen. Sie hemmen die Infrastrukturinvestitionen von Bund, Ländern und Kommunen massiv. Im Verhältnis dieser 3 Ebenen kommt noch hinzu, dass die Kommunen als diejenigen, die den stärksten Anteil an den staatlichen Investitionen haben, mit Entscheidungen von Bund und Ländern auf der Bundesebene, von Bundestag und Bundesrat, Aufgaben erhalten, die nicht ausfinanziert sind von Bund und Ländern. Ob das nun im Bereich der früheren ALG-II-Regelungen war, da hat dann der Bund irgendwann mehr Anteile der Kosten der Unterkunft übernommen. Aber es hat lange gedauert und die Kommunen stark belastet. Ob das der Kita-Ausbau ist oder zuletzt die Eingliederungshilfen oder die Ausgaben für Flüchtlinge. Es ist jedes Mal so, dass die Kommunen Aufgaben und Ausgaben schultern müssen und Bund und Länder sich verdrücken. Und vor dem Hintergrund muss man sich nicht wundern, dass selbst Kommunen, die finanziell relativ gut dastehen, dann weniger investieren.
Lassen Sie mich trotzdem noch mal einhaken, weil das ist jetzt auch so etwas, was ich gar nicht überprüfen kann. Es ist ja tatsächlich so, dass wir einen enormen Investitionsbedarf haben und die Infrastruktur wirklich marode ist, teilweise. Ja? Die Bahn nur noch spät ankommt, weil nicht investiert worden ist. Ich verstehe Ihren Punkt, den Sie sagen, irgendwie, dass tatsächlich die Regulierung und die Bürokratie irgendwie Teil dessen ist. Aber die Frage ist natürlich schon, brauchen wir nicht sehr viel mehr als das, was nicht abgerufen worden ist in den letzten Jahren, um dieses Land wieder innovativ und wettbewerbsfähig zu machen? Und dazu gehört ja die intakte Infrastruktur.
Also ich bestreite nicht, dass wir Infrastrukturbedarfe haben und dass man da einiges tun muss. Ich finde es ein bisschen zu übertrieben, dass ganz Deutschland eine marode Infrastruktur hätte. Das ist nicht der Fall. Gerade wenn man aus Bayern kommt, kann man feststellen, dass die bayerische Verkehrsinfrastruktur relativ gut ist. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass es bayerische Verkehrsminister auf Bundesebene gab, der CSU angehörend, die genügend Mittel nach Bayern geschaufelt haben. Also vor dem Hintergrund muss man das schon ein bisschen ausdifferenzieren und muss immer auch sehen, welche Anreizsituation da gewesen ist, die dazu geführt hat. Denn das ist ja der entscheidende Punkt, an dem man dann ansetzen muss, damit wir jetzt nicht ad hoc einiges davon reparieren, was wir an Infrastrukturdefiziten haben. Und dann geht es nochmal so weiter wie zuvor und die Infrastruktur verfällt wieder. Das sollten wir doch verhindern. Und deswegen muss man wissen, wo liegt denn im Kern das Problem? Ich habe ein Problem bei den Kommunen angesprochen. Das sind dann die typischen Schuldächer, die löchrig sind. Fußnote dazu, wenn man ein Schuldach repariert, gilt das nach Haushaltsrecht und nach Statistik nicht als Investition, sondern als Konsum. Wir würden das als Investition sehen als Ökonomen, aber ansonsten gilt es nicht. Und wenn natürlich der Infrastrukturinvestitionsfonds haushaltsrechtlich ausgestaltet wird, wäre das keine Investition. Ja. Bei der Bahn haben wir das Defizit gehabt, lange Jahre, dass die Regeln für die Bahn so waren, kleinere Erhaltungsinvestitionen trägt die Bahn mit ihrer Bilanz. Große Instandhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen, insbesondere des Schienennetzes, trägt der Bund. Und dann ist der Anreiz für die Bahn klar, abzuwarten, bis alles möglichst kaputt ist, damit der Bund das bezahlt. Man muss schon sehen, die Anreizsituation ist ja wirkmächtig. Und wenn man die Anreize belässt, so wie sie sind, hat man nichts gewonnen, sondern mit einem solchen Schuldenpaket nur mit Zitronen gehandelt. Und das ist das, was ich anspreche damit. Das heißt, man muss die Strukturen verändern, damit es hier zu Verbesserungen kommt. Vom Volumen her, für die Verkehrsinfrastruktur, auch noch für einen Bundesanteil am Ausbau der Stromnetze, kann man 400 Milliarden Euro in 10 Jahren ansetzen. 40 Milliarden Euro pro Jahr im Durchschnitt sind im Bundeshaushalt jederzeit umzuschichten. Und das haben wir ja auch im Bundesfinanzministerium mit dem Haushaltsentwurf für 2025 aufgezeigt, wie man zu höheren Investitionsausgaben kommen kann, indem man eben auch im konsumtiven Bereich bei Steuervergünstigungen und bei den Transfers Kürzungen vornimmt.
Warum, wenn Sie ganz genau wissen, wie es geht, warum wird es nicht umgesetzt? Liegt es daran, dass die Politiker nicht wissen, wo es hakt? Oder sind das denn Gründe, die man nicht angreifen kann, irgendwie, weil man sie jemanden wegnimmt?
Also man nimmt immer dann, wenn man aus dem Bundeshaushalt wenn man im Bundeshaushalt eine Streichung vornimmt, irgendjemandem was weg. Ob das nun auf der Ausgaben- oder der Einnahmenseite ist. Auf der Einnahmenseite habe ich mich immer gegen Steuervergünstigungen gewendet. Es war schon sehr, sehr mühsam, die Wiederanhebung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7% auf 19% zu erhalten, obwohl das ja eigentlich eine befristete Maßnahme von Anfang an gewesen war. Jetzt wird sie wieder eingeführt und dann wird sie wohl ewig bleiben. Das Gleiche ist der Agrardiesel. Wenn man so einer so wichtigen Interessengruppe, einer der wirkmächtigsten in der ganzen Republik, wie den Bauern, eine ihrer Vergünstigungen, eine ihrer Subventionen wegnimmt und das endlich mal gelungen ist und sie dann wieder einführt, dann begeht man einen großen politischen Fehler. Und natürlich schreien diese Gruppen auf, aber das ist doch im Vergleich zu dem, was man ansonsten in Protesten sehen kann, in anderen Ländern ein laues Lüftchen gewesen, was die Bauern im Januar 2024 in Berlin abgezogen haben. Also vor dem Hintergrund sieht man, es ist immer die Berührung von Interessen. Das gilt im Übrigen auf der Ausgabenseite auch, sagen wir mal, fürs Elterngeld. Wenn man das Elterngeld kritisiert im Hinblick auf die Zielsetzungen, die es einmal gehabt hat und sagt, das ist unzureichend, was es da bisher schafft, dieses Elterngeld, man kann es kürzen oder sogar streichen, dann geht ein Sturm der Entrüstung los unter verschiedenen Gruppierungen, ausgehend von verschiedenen Gruppierungen. Und die sind nicht zuletzt, wenn man ihr Einkommen betrachtet, gar nicht diejenigen, die zu den Bedürftigen im Land zählen, sondern es sind diejenigen, die relativ hohe Einkommen haben.
Lassen Sie mich trotzdem noch mal fragen, warum sind wir so ängstlich oder warum sind die Politiker so ängstlich, an dieses Thema ranzugehen? Ich meine, Bürokratisierung, Abbau, das hört man ja das ist ja jetzt nicht seit dieser Bundesregierung oder der vergangenen, sondern auch die Bundesregierungen davor hatten dieses Thema nicht angegangen, aber irgendwann mal adressiert. Die neue Bundesregierung adressiert es jetzt wirklich sehr deutlich.
Also zunächst noch mal zum Haushalt, das hat mit Bürokratieabbau noch nichts zu tun. Wenn Sie im Haushalt schauen, alle Maßnahmen eines Bundeshaushalts sind letztlich das Ergebnis eines politischen Handlungsprozesses. Und dabei spielt der Einfluss von Interessengruppen eine Rolle und es spielen die Mehrheiten eine Rolle, die in einer Koalition gebildet werden müssen. Wir schaffen es durchaus, in schwierigen haushaltspolitischen Situationen Einsparungen vorzunehmen. Ich erinnere an die Koch-Steinbrück-Liste. Hier sind Finanzhilfen, also auf der Ausgabenseite die Subventionen, massiv gestrichen worden. Bei den Steuervergünstigungen kam man nicht voran, weil die Idee war zunächst, das dezidiert zu tun, die schwierigsten und unnötigsten Finanzhilfen zuerst. Als dann der Aufschrei der Interessengruppen losging, hat man gesagt, wir machen es pauschal über alle Finanzhilfen. Dann kann man mehr Kürzungen vornehmen, beziehungsweise kommt besser voran. Das so ein Verfahren geht natürlich bei Steuervergünstigungen nicht. Ja. Und das ist noch gar nicht so lange zurück, dass wir das hatten, bis mehr als 20 Jahre. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass sowas nicht machbar ist, solche Kürzungen vorzunehmen. Aber wenn es wirtschaftlich so gut ging, wie wir das bis 2019 hatten und auch in so einer echten schweren Krise wie der Corona-Krise, dann macht man solche Maßnahmen nicht.
Okay, warum macht man sie, also in der Krise, das verstehe ich gut, aber warum macht man sie dann eben nicht in guten Zeiten? Da könnte man sie doch machen.
Das ist sehr wirtschaftlich gedacht. Unternehmen machen das häufiger, dass sie in guten Zeiten auch immer wieder überprüfen, was ist eigentlich das, was wir auf den Prüfstand stellen müssen. Das macht die Politik nicht. Und letztlich steckt dahinter ja auch der fehlende Wille in der Bevölkerung, Reformen hinzunehmen, wenn es eigentlich gut läuft. Dann sagen alle, oh, lass mich doch jetzt in Ruhe, es läuft doch alles gut, warum soll ich mich verändern? Ja? Und diese Haltung hat sich dann doch in 10 Jahren nach der Finanzkrise in der Politik Angela Merkels relativ stark durchgesetzt. Bürokratieabbau ist ein anderes Problem. Und es geht, wie gesagt, nicht um Bürokratie, es geht um Regeln. Ja, man braucht die öffentliche Verwaltung und man braucht auch ein Management, also eine Verwaltung in den Unternehmen, die sich mit den Regeln beschäftigen, um regelkonform zu handeln. Das Problem ist die Komplexität der Regeln. Wir haben eine Vielzahl von unterschiedlichen Regulierungsverschärfungen im Zeitablauf bekommen. Häufig widersprechen sie sich. Nicht selten ist das auch auf Interessengruppeneinfluss zurückzuführen, dass bestimmte Verbände versucht haben, über Regulierungen ihren Marktanteil zu schützen gegenüber Wettbewerbern. Das finden wir auch sehr, sehr häufig. Oft sind es Berufsgenossenschaften, die eine Rolle spielen. Denken wir an den Brandschutz. Das Maximum, das wir da rausholen beim Brandschutz, ist letztlich auf die Berufsgenossenschaft zurückzuführen. Und wenn man sich das anschaut, müsste man im Grunde durch alle Regeln durchgehen und entschlacken. Und das ist sehr kompliziert. Es ist ein Verfahren, bei dem die EU, der Bund, die Länder und teilweise auch die Gemeinden betroffen sind. Und hier voranzukommen, dafür muss man dicke Bretter bohren. Deswegen ist es schwer. Die Bundesregierung hat sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben mit klareren Zielsetzungen. Wir können beispielsweise, wenn Sie den Koalitionsvertrag anschauen, es schaffen, etwa im Verfahrensrecht Vereinheitlichungen vorzunehmen. Das heißt, es wird da nicht für die umweltrechtlichen Belange, für die brandschutzrechtlichen Belange, für die baurechtlichen Belange, wenn das gelingt, es zu vereinheitlichen, mit unterschiedlichen Verfahren vorgegangen. Das heißt, man braucht dann nicht ein Gutachten für den Umweltschutz und dann nochmal ein separates für die Erfüllung des Baurechts, sondern man hat eine Möglichkeit, über diese Vereinheitlichung die Genehmigungsverfahren deutlich zu reduzieren.
Also alles parallel,
ja?
Gleichzeitig zu machen.
Anstatt, naja, Sie versuchen natürlich sonst, wenn Sie eine Investition tätigen, und das ist häufig mit Bauten verbunden, versuchen Sie natürlich auch alles parallel zu erledigen. Aber der Punkt ist schon der, wenn das Verfahrensrecht jeweils unterschiedlich ist für die unterschiedlichen Rechtsbereiche, dass man dann ja jeweils auch von den Gegnern solcher Maßnahmen mit Rechtsstreitigkeiten ansetzen kann und den Investor vor die Gerichte zerren kann, etwa vor das Verwaltungsgericht, ja, wenn der Bund bei Infrastrukturmaßnahmen vorangeht. Und das kann man dadurch erleichtern, sodass wir, wenn ein Genehmigungsverfahren heute zumindest 5 Jahre dauert, eine Reduktion um 3 bis 4 Jahre realisieren könnten. Und genau. Das wäre schon eine massive Erleichterung.
Okay, ich habe verstanden. Dicke Bretter bohren, kompliziert und man nimmt anderen was weg. Wäre es die Möglichkeit, so wie Elon Musk es macht in den USA mit seiner Kettensägen oder mit seiner Axtmethode, da ranzugehen? Wir nannten das ja, glaube ich, bisher immer Gießkannenmethode, ist aber nicht das Gleiche, oder? Wäre das eine Möglichkeit?
Also Gießkannenmethode ist, wenn der Staat seine Mittel einfach ausschüttet, ohne dass da klare Zielsetzungen mit verbunden wären, beispielsweise bei der Mütterrente.
Genau, umgekehrt könnte man das eben auch nach Gießkannenmethode kappen.
Umgekehrt,
ne?
Ja, gut. Das, was Musk ja versucht, ist vor allen Dingen das Personal zu entlassen und darüber dann Entbürokratisierung zu erreichen. Und deswegen finde ich auch den Begriff Entbürokratisierung eigentlich falsch. Es geht ja um die komplizierten Regeln. Das ist der Punkt.
Also bedeutet, das geht nicht, was er macht?
Das ändert die Regeln nicht. Es sorgt nur dafür, dass die Regeln nicht mehr umgesetzt werden. Das ist, wenn man so möchte, eine italienische Lösung. Man hat komplizierte Regeln und sie werden nicht durchgesetzt. Das kennen wir aus vielen Jahrzehnten Steuerehrlichkeit und Steuerzahlung in Italien, bis das dann irgendwann auch mal ein bisschen stärker geändert worden ist, dass die Behörden das bestehende Steuerrecht auch gegen potenzielle Steuerhinterzieher durchgesetzt haben. Und das war in Italien eben immer so, dass die effektive Steuerbelastung deutlich niedriger war als in Deutschland, weil die höhere nominale Steuerbelastung nicht zum Zuge kam, weil zu wenig durchgesetzt wurde, weniger Betriebsprüfungen beispielsweise. Und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, im Grunde begünstigt man damit die Insider. Das ist die Problematik eines solchen Vorgehens. Insider heißt diejenigen, die wissen, na, wenn der Steuerprüfer kommt, dann weiß ich genau, der setzt jetzt die Regeln nicht durch. Und wenn der andere Steuerprüfer kommt, muss ich mich wärmer anziehen. Und das wissen ja neu gegründete Unternehmen oder ausländische Direktinvestoren nicht. Also insofern ist das immer auch eine Maßnahme, die letztlich Wettbewerb im Land behindert und insgesamt ungünstig ist. Man muss an die Regeln ran, wenn man etwas ändern will.
Das klingt nicht wirklich so, als würden wir diese Wirtschaftswende schaffen, wenn Sie mir das so erzählen. Sie haben Vorschläge gemacht, damals mit Veronika Grimm und mit Herrn Wieland zusammen. Wenn Sie das jetzt auf das Programm der Bundesregierung oder die Begehrlichkeiten, irgendwie, die aus den einzelnen Ministerien an uns herangetragen werden, wenn Sie das vergleichen, wird das dem gerecht? Sehen Sie Defizite oder sehen Sie auch Gutes?
Also wir haben ja relativ weitgehende Vorschläge gemacht und diesen weitgehenden Vorschlägen wird das Programm nicht gerecht.
Aber das sind ja auch Idealvorschläge, ne? Also Sie sagen, wir wünschen uns dies und das.
Naja, ideal nicht. Und Weihnachten war schon vorbei. Gewünscht war es auch. Es war nicht einfach eine Wunschliste, sondern es war schon so, dass wir klar gemacht haben, die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist wirklich sehr schwierig. Wir müssen dringend etwas tun. Es wird hierzulande zu wenig investiert, weil die Kostensituation für die Unternehmen schlecht ist. Die Arbeitskosten sind hoch, die Energiekosten sind zu hoch, die Regulierungsintensität ist zu stark und die Steuerbelastung ist zu hoch. Und wenn Sie die vier Bereiche durchgehen und das im Hinterkopf behaltend im Koalitionsvertrag anschauen, dann muss man feststellen, dass wir in manchen dieser Kostenbereiche keine Veränderung haben oder sogar in die falsche Richtung gehen. Das gilt für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Wir haben andere Bereiche, etwa im Energiebereich, da finden eine Reihe von Maßnahmen statt, die in die richtige Richtung gehen. Es gibt da aber auch in dem ganzen Gewühl der Energie- und Klimapolitik so ein paar Maßnahmen, die man kritisch sehen kann. Und insofern ist das auch nicht alles leuchtend, was in der Energiepolitik gemacht wird. Aber wenigstens ist das ein Bereich, wo wir doch nennenswerte Entlastungen bekommen. Und dazwischen liegen dann Steuern und Regulierung. Bei Regulierung ist wirklich das Problem, dass man das ja über alle vier Ebenen in diesem Mehrebenensystem, in dem sich Deutschland befindet, regeln muss und deswegen dicke Bretter bohren muss. Deswegen darf man auch zurückhaltend sein mit der Hoffnung, dass da so viel passiert. Aber ich bin zuversichtlicher als bei der letzten Regierung. Bei der Steuerbelastung, wenn man das aus der Perspektive der Standortwahl eines Unternehmens sieht, helfen die Abschreibungserleichterungen für 3 Jahre relativ wenig. Da bräuchte man klare Perspektiven für nennenswerte Steuersatzsenkungen. Und die kommen meines Erachtens zu spät. Und ansonsten haben wir in der Steuerpolitik zu wenig Bewegung, also bei der Einkommensteuer beispielsweise.
Denken Sie denn, dass in diesem derzeitigen wirtschaftlichen, unsicheren Umfeld Unternehmen überhaupt investieren, wenn sie gar nicht wissen, werde ich möglicherweise mit Zöllen belangt, werde ich dies, werde ich jenes, werden da Investitionen überhaupt getätigt?
Also die Unsicherheit verhindert Investitionen ganz klar. Es war schon so, dass seit Beginn der Ampelregierung aufgrund der wirtschaftspolitischen Verunsicherung, die in Deutschland herrschte, Investitionen zurückgestellt worden sind. Das ist mit ein Problem dieser Stagnation, in der wir uns befinden, in der unzureichenden Dynamik. Und deswegen wird das auch weiterhin dafür sorgen, dass Investoren vorsichtig sind. Aber wenn man mit der Politik, die Deutschland intern macht, also mit der nationalen Politik, zu deutlichen Entlastungen kommt, dann gibt es genügend Unternehmen, die in der Lage sind, hierzulande zu investieren. Und ein bisschen kann uns ja durchaus auch eine falsche Politik im Ausland in die Hände spielen. Wir sehen das an den Finanzmärkten, dass Deutschland weiterhin sicherer Hafen ist für Investoren, dass also viele Menschen ihr Geld in Bundesanleihen weiterhin anlegen, ja, trotz der perspektivisch höheren Schulden, die aufgenommen werden sollen. Und das hat viel damit zu tun, dass die Anleger durch die Politik Donald Trumps aus den USA vertrieben werden, aus den US-Bundesanleihen vertrieben werden. Deswegen steigen dort die Zinsen, bei uns gehen sie runter. Also das ist dieser Effekt, aber man kann das im internationalen Zusammenhang durchaus sehen. Also mit anderen Worten, die Unsicherheit spielt eine Rolle für Investitionszurückhaltung, aber das veränderte Umfeld bietet ja auch Chancen. Und wenn ich dann weiß, dass ich hierzulande zu niedrigeren Kosten produzieren kann, als das mit der vorherigen Betrachtung, bevor eine neue Politik umgesetzt wird, der Fall gewesen ist, dann habe ich einen zusätzlichen Investitionsanreiz in Deutschland.
Herr Feld, wir haben einen Umbruch in der Globalisierung, der ist wirklich erkennbar und keiner kann mehr sagen, nee, das ist nur so ein bisschen, sondern das ist tatsächlich eine Veränderung. Haben wir es mit der Globalisierung vorher übertrieben oder woher kommt das jetzt?
Ich bin nicht der Ansicht, dass wir es mit der Globalisierung übertrieben haben, sondern wir müssen einfach feststellen, dass sich die Welt verändert hat. Und zwar nicht einfach wegen der Maßnahmen, die Donald Trump erlassen hat und auch nicht wegen der Kritik, die er schon in seiner ersten Amtszeit geübt hat. Wir können eben feststellen, dass sich in der Rivalität, die zwischen den USA und China zunächst aufgetreten ist, immer deutlicher herausgeschält hat, dass es dabei eben auch um einen wirtschaftlichen Wettlauf geht. Und die Sorge der Vereinigten Staaten war, dass China wirtschaftlich so mächtig wird, dass es auch militärisch die Nachbarn stärker bedroht und ausgehend von einer stärkeren regionalen Macht noch weiter nach außen geht. China ist ein totalitärer Staat, das ist überhaupt gar keine Frage. Und der Griff der Zentralregierung auch um die chinesische Wirtschaft ist immer enger geworden. Um die chinesische Bevölkerung ist immer enger geworden. Viel, viel mehr Kontrollen, die über die zunehmende Digitalisierung und künstliche Intelligenz zustande gekommen sind. Und das ist eben eine schlechte Nachricht. China hat nach seiner Aufnahme in die Welthandelsorganisation nicht nach den Regeln der Welthandelsorganisation gespielt, subventioniert seine Wirtschaft massiv und sorgt dann für Sondervorteile im internationalen Umfeld. Und dagegen sind die USA vorgegangen. Schon vor längerem, auch ohne Donald Trump, immer wieder versucht, hier dagegen vorzugehen mit unterschiedlichen Maßnahmen, in Gesprächen darauf gedrängt, dass sich das ändert. Und es hat sich eben abgezeichnet, dass im Grunde diese Art von Nationalismus Chinas immer stärker geworden ist. Mittlerweile ist das eine chinesisch-russische Achse. Bei dem Nationalismus von Putin brauchen wir uns nicht zu unterhalten, der ist offenkundig. Und das führt dazu, dass wir eigentlich eine Konfrontation des Westens mit der chinesisch-russischen Achse haben. Und das wirkt sich dann eben auch wirtschaftlich aus. Die USA haben vor dem Hintergrund eben auch schon lange Zeit, im Grunde seit George Bush, darauf gedrängt, dass die Europäer, insbesondere Deutschland, im Hinblick auf ihre Landesverteidigung mehr Eigenverantwortung übernehmen. Einfach weil sie festgestellt haben, also Bush mit den gescheiterten Abenteuern in Afghanistan und im Irak, er selber noch nur im Irak, Afghanistan kam das Scheitern ja später, festgestellt haben, dass sie als Weltpolizist überfordert sind, wenn ein so wirkmächtiges, so wirtschaftlich starkes China auftritt. Und deswegen wollten sie sicherstellen, dass die Europäer sie dahingehend unterstützen. Mhm. Und wir haben zu wenig gemacht. Wir haben uns diesen Wünschen, die ja freundlich, mal mehr, mal weniger freundlich ausgedrückt worden sind von den USA, auch unter Obama, den haben wir nicht nachgegeben. Und mit Trump kommt jetzt jemand, der diese Forderungen viel unfreundlicher stellt.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Finden Sie, dass Donald Trump das sehr klug angeht, erstmals alle seine Bündnispartner, seine Freunde und auch die Feinde zu verprellen? Feinde ist ja in Ordnung, weil so, das möchte er im Zweifel. Was kann er erreichen? Was ist denn sein Ziel?
Naja, also die Geschichte soll nachher entscheiden, ob das klug war oder nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass dann, wenn man als Partner, als Freund der USA Sorge haben muss, dass man stärker betroffen ist von dieser Politik als die Feinde, dass das dann nicht wirklich zum Ziel führt. Allerdings dürfen wir ja auch feststellen, dass gerade Deutschland nach dem Amtsantritt von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit ja sehr schnell Maßnahmen ergriffen hat. Also da würde man sagen, ja, da kommt ja jetzt was raus. Ich bin noch nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Und ich glaube schon auch, dass dann der Ausblick da sein muss, dass die USA und die Europäer noch einmal enger zusammenrücken. Wenn das nicht passiert, wenn dieser Ausblick nicht stattfindet, dann hat die Politik nur dazu geführt, dass der Westen gespalten wird. Und der chinesische Präsident wird sich die Hände reiben, wenn das passiert.
Genau, Sie sagten, never waste a good crisis. Und gilt das auch eben gerade in Bezug auf diese Zollproblematik oder auf das, was Donald Trump jetzt gerade alles über den Haufen wirft?
Ja, das gilt auch im Hinblick auf diese Problematik. Man muss es natürlich dann schon nutzen und wir haben ja durchaus auch viele Baustellen. Also ein Impuls von außen, der uns zwingt, den europäischen Binnenmarkt noch einmal in Angriff zu nehmen, also eine Komplettierung zu erreichen, zu suchen im Binnenmarkt, wäre ein großer Vorteil. Was wir aus jüngeren Studien sehen, ist, dass das Zolläquivalent der nicht-tarifären Handelshemmnisse, also über Regulierungen und Ähnliches, innerhalb der EU ähnlich hoch, teilweise höher ist, als das, was wir an Zollbelastung mit 10% Mindestzoll aus den USA bekommen. Ja? Also mit anderen Worten, wir haben viele Baustellen auch intern, die wir lösen müssen, nicht nur in Deutschland, auch in der Europäischen Union. Und wir können schon dafür sorgen, dass wir besser aufgestellt sind, wettbewerbsfähiger, verteidigungsfähiger und auch in Sicherheitsfragen autonomer und unabhängiger von den Informationen, die uns die USA bieten.
Und denken Sie, dass das auch kommt? Ich meine, Sie sagten ja gerade, Ansätze sehen wir, aber Ansätze sind natürlich nicht genug. Das ist ungefähr so, als würden wir über Bürokratie sprechen und dann irgendwie das erste Prozent adressieren.
Ich gehöre zu den vorsichtigen Menschen. Wenn ich nur Ansätze sehe, sage ich, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und es ist ganz klar, dass man dann immer wieder darauf drängen muss, dass dieser Weg weiter beschritten wird. Denn es gibt ja auch Interessen in diesem Land, die an diesem Weg nicht interessiert sind, die entweder die Prämissen in Frage stellen, dass es diese Konfrontation des Westens gegenüber China und Russland gibt, oder die mit den Maßnahmen, die ergriffen werden, irgendeine Art von Problem haben. Manche auch solche, die in illusionären Blasen leben. Wir haben genug Menschen hier zu Lande, die mit einer solchen Politik nicht zufrieden sind und damit hadern würden. Deswegen ist es auch schwer, den Weg weiterzugehen. Und dann versuche ich schon immer wieder darauf zu drängen, dass man auf dem Weg bleibt und nach vorne geht und das möglichst vernünftig macht. Und bin auch nicht zufrieden, wenn es erste Anzeichen gibt.
Das heißt, ich darf Sie jetzt nicht fragen, irgendwie wohin der Weg geht und wo wir möglicherweise landen könnten.
Naja, also im Hinblick auf das, was Europa und was Deutschland erreichen müssen, ist zunächst einmal ganz klar, dass unsere Verteidigungsfähigkeit deutlich steigen muss in den kommenden Jahren. Jetzt zunächst konventionell, weil das leichter zu erreichen ist.
Genau, 5% vom BIP steht jetzt im Raum.
Ja, da gibt es ja schon gleich die ersten Widersprüche innerhalb der Koalition, als es 5% würden. Unter Willy Brandt waren es ja mal knapp 5%, das war auch eine andere Zeit. Wir werden dann sehen, was die Schritte sind. Im Moment sind ja auch die Kapazitäten zur Produktion nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern auch weltweit im Westen, sagen wir mal, für die Waffensysteme, die dann für uns in Frage kommen, nicht groß genug, um einen solchen Anstieg der Verteidigungsausgaben tatsächlich zu schultern. Kapazitätsausbau ist machbar, aber eben auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, da wird man erst einmal noch abwarten müssen, in welche Dimensionen wir danach hervorrücken und was wir wirklich kaufen können. Es geht aber auch ja nicht nur um Waffensysteme, Munition und Waffen, Panzer, Haubitzen, Gewehre, was man sich alles vorstellen kann, sondern es geht auch um das Personal, das diese Waffen bedienen können muss. Und bisher ist die Bundeswehr mit dem Personal, das sie zur Verfügung hat, eben auch nicht auf eine solche Verteidigungslage vorbereitet. Und wir werden sicher noch intensiver über Wehrpflicht, Dienstpflicht, freiwillig oder nicht freiwillig in dieser Legislaturperiode zu diskutieren haben und dann überlegen müssen, wie man das besser und vernünftiger ausgestaltet.
Was den Frieden anbetrifft, so war das tatsächlich offensichtlich, dass mit im Zuge der Globalisierung wir eine Friedensdividende aufgebaut haben und unter diesen Handelspartnern, sprich Industrieländern, Frieden herrschte. Oder nicht Krieg. Jetzt kann man ja natürlich sagen, irgendwie die Ukraine, der Krieg in der Ukraine durch die Russen, das ist eigentlich kein Stellvertreterkrieg mehr, wie man ihn sonst gesehen hat. Ist das kein Zufall, dass der Krieg tatsächlich wieder zu uns kommt, dass die Friedensdividende aufhört, wenn in dem Falle, wo die Globalisierung auch ins Stocken gerät und man über ein anderes System nachdenkt?
Naja, das, was ich eben im Hinblick auf China und Russland formuliert habe, das ist ja Ausdruck eines Übergangs in eine neue Weltordnung, in der die Machtpolitik wieder zentral ist, in der es nicht um Multilateralismus, Globalisierung und das Verfolgen ökonomischer Interessen geht, sondern in der es um bestimmte politische Interessen geht, Nationalismus, Protektionismus, Moralismus. Man muss nur Donald Trump am 2. April zuhören, der klar sagt, mit dem Finger auf andere zeigen, ihr seid dran schuld, dass die USA, ihr habt die USA ausgeplündert, ausgeraubt, vergewaltigt. Ja, das sind moralische Kategorien, die da in die Politik eingeführt werden. Ja, das Fingerpointing ist ja immer nur ein Nullsummenspiel. Die anderen sind dran schuld, dass es mir schlecht geht. Deswegen versuche ich jetzt bessere Vorteile zu erreichen, indem ich euch etwas wegnehme. Das sind solche Kategorien, die wir eigentlich in den 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht hatten. Das ist auf Mehrwert ausgerichtet. Die Globalisierung hat uns nicht die Friedensdividende verschafft. Die Friedensdividende war das Ergebnis des Falls des Eisernen Vorhangs und der Zunahme dieses Multilateralismus, der Einbindung der osteuropäischen Länder.
Genau, Wandel durch Handel war aber schon ein Punkt, der zumindest von der Bundesregierung aus.
Ja, es gibt da schöne Formeln, die man formulieren kann. Es ist schon so, dass die Möglichkeiten, die Globalisierung so weit zu treiben, tatsächlich auch diese Möglichkeiten wurden durch politische Voraussetzungen geschaffen. Und sie können auch wieder durch andere politische Weichenstellungen genommen werden. Deswegen geht die Globalisierung jetzt zurück, weil wir diese Rückkehr zu Nationalismus und Protektionismus haben.
Genau, ja? Wie geht man damit um, wenn einer das Spiel nicht mehr mitspielt? Also zum Beispiel ist in dem Falle vorher die Chinesen und jetzt Donald Trump.
Ja, in dem Fall sollte man versuchen, noch möglichst viel von der alten Ordnung zu retten. Wenigstens in dem Gefüge, dass für uns nachher sicherheitsrelevant ist. Ja? Also insbesondere im Hinblick auf die USA. Und deswegen verstehe ich auch schon, dass unser Unmut gegenüber den USA im Moment größer ist als gegenüber China. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass das eigentliche Problem der Expansionsdrang Chinas ist. Es geht ja nicht nur um Taiwan. Wenn man sich anschaut, wer im südchinesischen Meer sich alles bedroht fühlt und immer wieder irgendwelchen Übergriffen Chinas ausgesetzt ist, man muss nur an die Philippinen denken, dann sieht man, dass da fast jeden Tag irgendetwas passiert. Also es ist schon so, dass das Problem ein grundlegendes ist, das zwischen dem Westen und der chinesisch-russischen Achse existiert. Und das, was wir an der Schnittstelle zu den USA sehen, muss jetzt so gelöst werden, dass wir uns eben nicht gegenüber der chinesisch-russischen Achse schwächen, sondern dass wir daraus gestärkt hervorgehen. Das ist die Zielsetzung, die man erreichen muss. Und was das dann nachher für eine neue Weltordnung sein wird, das weiß ich nicht. Es wird jedenfalls eine sein, die genau wie im Kalten Krieg 1.0 auf Abschreckung abzielen muss, damit solche Übergriffe wie derjenige Putins auf die Ukraine nicht stattfinden und wir nicht eine Auseinandersetzung zwischen den Großmächten dieser Welt haben. Denn das konnten wir in diesen 80 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verhindern über Multilateralismus und Globalisierung. Ja?
Herr Feld, welche Rolle spielen die Emerging Markets? Also Emerging Markets als solche sind ja nicht mehr konform, so wie man das vor Jahrzehnten noch hatte, sondern es ist Indien irgendwie, unterscheidet sich sehr irgendwie zu Brasilien. Welche Rolle spielen denn diese Länder?
Zum Teil sind sie auf Seiten des Westens, also gerade die südamerikanischen Staaten, wenn sie Brasilien etwa nehmen, bei allen Rivalitäten, die auch innerhalb Südamerikas ja existieren, zum Beispiel zwischen Brasilien und Argentinien. Aber eigentlich, gerade wenn Sie die Waffenimporte betrachten, die Länder aus anderen Ländern beziehen, gehören fast alle südamerikanischen Staaten in den westlichen Block. Im Hinblick auf Südafrika ist das schwerer zu entscheiden. Südafrika ist mit seinen internen Problemen so sehr beschäftigt, dass es nicht wirklich außenpolitisch nennenswert aktiv geworden ist. Russland und China als Emerging Markets sind klar als eigene Achse zu verorten. Indien versucht zwischen den beiden Lagern das Beste für sich herauszuholen. Sieht aber jetzt auch, wenn Sie beispielsweise die Auseinandersetzungen im Kaschmir anschauen, das ist immer wieder eine Auseinandersetzung mit Pakistan, aber hin und wieder auch mit China. Und da ist es schon noch so, dass beide, also Pakistan und Indien, angesichts der Eskalationsproblematik, die dort im Moment herrscht, sich doch sehr stark noch von den beiden Blöcken, also von den USA und den Europäern auf der einen Seite, China und Russland auf der anderen Seite so beeinflussen lassen, dass sie nicht in die volle Eskalation mit der Nutzung von Atomschlägen gehen.
Mhm. Welchen Sinn macht es oder wäre es sinnvoll, anders gefragt, eben tatsächlich mit diesen Ländern sich mehr und enger zusammenzubinden?
Ja, die EU führt Verhandlungen mit Indien in Richtung eines Handelsabkommens. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu einem Stillstand geführt, weil die EU selber relativ hohe Hürden legt und ganz bestimmte Bereiche nicht öffnen will. Und auf der anderen Seite aber Indien auch ein schwieriger Gesprächspartner ist und in vielerlei Hinsicht protektionistisch unterwegs ist. Deswegen werden wir sehen, was dabei herauskommt. Aber dass wir jetzt auch über die veränderte Situation in der Welt einen neuen Impuls bekommen für diese Verhandlungen, ist sicher positiv zu bewerten.
Herr Feld, ich würde noch ganz gerne auf die Märkte, freien Kräfte der Märkte und Regeln nochmal zurückkommen, das wir von Anfang eigentlich besprochen hatten. Würden Sie sagen, das hat immer gut funktioniert? Ich meine, wir sehen, ich will Ihnen jetzt gleich das Stichwort geben, aber Sie kennen das eh schon, die Kluft zwischen sehr Reichen und der ärmeren Bevölkerung ist enorm aufgegangen. Da könnte man ja sagen, wenn es denn funktionieren sollte, müssten ja gleichermaßen alle daran teilhaben können. Das war aber nicht immer gleich verteilt.
Also zum einen, Gleichverteilung ist kein Ziel an sich. Mhm. Wenn wir nur eine Gleichverteilung haben auf einem sehr niedrigen Niveau, was bringt uns das? Es geht ja um den Wohlstand des Einzelnen. Man muss schon sehr differenziert auf diese Situation schauen. Wenn wir uns die Einkommensverteilung auf der Länderebene anschauen, hat die Globalisierung dazu geführt, dass mehr Länder auf der Welt in die internationale Arbeitsteilung aufgenommen wurden, sich dort stärker ausgebreitet haben und dadurch für ihr Land eben auch ein höheres Einkommen erzielt haben. Und das hat die Kluft zwischen den USA, den europäischen Staaten, dem Westen, sagen wir mal, und dem globalen Süden oder dem Osten reduziert. Das hat viel mit China zu tun, aber nicht nur. Ja, wir sehen ja auch, wie Indien nach oben gekommen ist, Indonesien, Vietnam. Also wir haben in Asien kräftige Entwicklungen, teilweise auch in Afrika, das ist am geringsten, sehr stark auch in Südamerika. Also die Kluft zwischen dem, was früher die erste Welt genannt wurde und die dritte Welt genannt wurde, diese Kluft ist deutlich geschrumpft. Das ist der erste Befund. Der zweite Befund, innerhalb der Staaten sind die Einkommensverteilungen auseinandergegangen. Aber auch da muss man sehen, dass das sehr unterschiedlich gewesen ist. In China ist die Einkommensverteilung deswegen massiv auseinandergegangen, weil Personen mit hohem Einkommen immer noch ihre Einkommen weiter steigern konnten oder welche in ganz hohe Einkommen hineingekommen sind. Aber dort hat dieses sogenannte Trickle-Down, also das Durchtröpfeln von besseren Chancen und besseren Einkommenserzielungsmöglichkeiten auch dafür gesorgt, dass ärmere Schichten der Bevölkerung hochkamen. Eben nicht so stark wie die oben. In den USA hat man klar gesehen, dass das Gegenteil passiert ist, dass also auch Personen, die früher nennenswerte Einkommen erzielen konnten, verloren haben. Sogar so weit, dass man in manchen Landesteilen, Ost-Kentucky, West-Virginia beispielsweise, eine Abnahme der Lebenserwartung unter weißen Bevölkerungsschichten beobachten konnte. Hier ist also die Schere kräftig auseinandergegangen. In Europa ist es sehr unterschiedlich. Wir haben in den nordischen Staaten dieses Problem so nicht. Wir haben es in den Niederlanden so nicht. Wir haben es in der Schweiz so nicht. In Deutschland ist die Einkommensverteilung ungleicher geworden bis 2005, aber in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Und bei der Vermögensverteilung haben wir sehr problematische Betrachtungen, weil wir ja Systeme mit vernünftiger Rentenversicherung, mit vernünftiger Alterssicherung von staatlicher Seite betrieben in Europa haben, die schon dafür sorgen, dass die Menschen halt weniger sparen. Dadurch haben sie auch weniger Kapitalvermögen. Ja. Also von daher, ich habe das Problem in Deutschland, was die Einkommensverteilung anbetrifft, seit 2005 nie so scharf gesehen, wie es in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Weil wir klar sehen, der deutsche Sozialstaat hat durchgehend funktioniert.
Weil Sie das Vermögen ausgliedern?
Nein, ich gliedere das Vermögen nicht einfach aus. Ich sage nur beim Vermögen, wir müssen den Blick nehmen, dass es hier verzerrte Zahlen gibt. Wenn Sie die obersten 10 Länder der OECD mit den ungleichsten Vermögensverteilungen nehmen und feststellen, dass neben der USA und Tschechien, wo man weiß, warum die Vermögensverteilung so ungleich ist, auch Deutschland, die Schweiz, Österreich, Finnland, Norwegen, Dänemark, Niederlande und Schweden sind, dann muss man doch fragen, was ist denn das Problem? Und das Problem ist, dass wir dort eben sehr gut funktionierende Alterssicherungssysteme haben, die nicht in die Vermögensberechnung in die Vermögensrechnung einbezogen werden. Und zwar mit der Maßgabe, dass man diese Vermögen nicht nutzen darf in aller Regel, um sie zu beleihen. Sie sind nicht voll fungibel. Aber trotzdem ist die Vermögenssituation der Einheimischen, die auf diese Alterssicherungssysteme bauen können, die Ansprüche haben, die eigentumsähnlich sind, wie das Bundesverfassungsgericht das für die gesetzliche Rentenversicherung festgelegt hat, die muss man dann natürlich, wenn wir über Wohlstandsfragen reden, sehr wohl mit berücksichtigen. Und dadurch landen diese Länder plötzlich in der Mitte der Vermögensverteilung und sehen viel, viel günstiger aus. Ja? Also ich blende es nicht aus. Okay, ich will nur sagen, es ist komplizierter. Ja. Man muss es differenziert betrachten und dann muss man überlegen, wenn man irgendwie dann immer noch ein Störgefühl hat, was ist eigentlich das geeignete Instrument?
Ich verstehe. Lassen Sie mich noch über ein Störgefühl sprechen oder das ansprechen. Würden Sie denn Elon Musk und die Tech-Milliardäre auch dazu rechnen und sagen, das ist alles aufgrund ihrer exzellenten Idee und aufgrund von sehr viel Fleiß und Innovationskraft entstanden? Oder könnte es vielleicht doch auch ein Systemfehler sein?
Ich gehöre nicht zu denjenigen, die Fragen haben, waren sie fleißig genug? Und gehöre auch nicht zu denjenigen, die sagen, da hatte jemand eine gute Idee oder nicht. Ich weiß das gar nicht. Ich bin in Tesla gefahren und fand ihn nicht so doll. Und ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass irgendwelche Raketen, die ins Weltall geschickt werden, von privaten Investoren eine tolle Idee sind. Ich fand Amazon eine tolle Idee und ich finde Google auch eine tolle Idee. Aber das sind jetzt persönliche Einschätzungen. Am Ende entscheidet das der Markt.
Die Frage ist, entscheidet es vielleicht auch das Steuersystem?
Natürlich entscheidet das Steuersystem auch etwas. Aber gerade wenn wir uns jetzt die USA anschauen, wenn Sie diese Tech-Milliardäre oder Billionäre, wie sie bald sein werden, genauer anschauen, dann haben wir ein System in den USA, das bei der Erbschaftssteuer ganz ordentlich zugreift. Und trotzdem gibt es diese Vermögensungleichheit in großem Maße in den USA.
Weil die im Zweifel dann nicht in den USA versteuert werden?
Naja, die Leute, doch, die werden in den USA versteuert. Und gerade die Erbschaftssteuer greift da sehr stark. Ja? Also auch das, so einfach ist es nun auch wieder nicht, sein Geld ins Ausland zu schaffen. Und die Steuerreform unter Donald Trump in der ersten Amtszeit, der Tax Cuts and Jobs Act, hat dafür gesorgt, dass in der internationalen Besteuerung so klare Beschränkungen eingeführt worden sind. Die hatten noch diese wunderschönen Akronyme wie BEAT und GILTY, die dann dafür gesorgt haben, dass relativ viel Kapital aus Bermuda wieder nach USA zurückgeflossen ist. Die Belastung in den USA ist gar nicht so niedrig, auch nicht bei den Unternehmensgewinnen. Sie ist niedriger als in Deutschland.
Genau, aber die Mindestbesteuerung ist von Donald Trump wieder zurückgenommen worden.
Die 15% bestehen immer noch. Die Mindestbesteuerung besteht immer noch. Was Donald Trump gemacht hat, er sagt, er zieht sich aus dem OECD-Steuerabkommen raus. Aber wir haben ja sowieso im OECD-Steuerabkommen nur eine Vereinbarung auf 15% Mindeststeuer bekommen, weil die USA die sowieso schon hatten. Und er hat die ja damals eingeführt, mit Tax Cuts und Jobs Act. Also von daher, die besteht weiterhin fort in den USA, aber er ist nicht bereit, das international zu koordinieren. Und was er dann weiter in der Steuerbesteuerung macht, das kann auch alles noch Schweinkram sein, aber ich will das ja nicht irgendwie heiligen in irgendeiner Form. Nur man muss es genau und präzise nehmen. Also es ist nicht so, dass er da alles Mögliche böse tut, nur weil er jetzt nicht mehr bereit ist, mit den Europäern so zusammenzuarbeiten. Die Europäer hätten gerne noch eine höhere grundlegende Steuerbelastung für die Unternehmen, dass der Steuerwettbewerb ganz ausgeschaltet ist. Das halte ich nicht für klug. Aber das sind wir auch in einem anderen Feld. Der Punkt ist, was passiert da eigentlich bei diesen Tech-Milliardären? Die haben vielleicht gute Ideen, das entscheidet der Markt. Am Ende haben sie riesige Einkommen dadurch und über diese Einkommen verschaffen sie sich Macht. Und da ist das eigentliche Problem. Wenn sie es schaffen können, über die Einschränkung von Wettbewerb zu einer Marktposition zu kommen, die beherrschend ist, und über diese beherrschende Marktposition dann auch nachher politische Macht ausüben können, dann sind wir in einem Problem, das man angehen muss. Und das ist im Wettbewerbsrecht bei Plattformunternehmen nicht einfach, aber es ist machbar. Die Frage steht jetzt auch im Raum, ob diese großen Tech-Konzerne zerschlagen werden sollen, so wie man das früher in den USA bei AT&T auch gemacht hat. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz, den man bei solchen Unternehmen ansetzen muss, um eine höhere Wettbewerbsintensität zu erzielen und dann dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert, dass sie solche politische Macht haben. Das ist die eigentliche Problematik. Der Rest ist Folklore.
Okay, also ich glaube, viele würden sich über 15% Steuerbelastung als Folklore freuen und keine höhere Einkommenssteuerbelastung zu haben. Aber ich lasse es gerne dahingestellt.
Nein, 15% sind Unternehmensbesteuerung. Das ist keine Einkommenssteuer. Also bitte unterscheiden Sie das. Die Einkommenssteuer, die Kapitalgesellschaften werden ja anders besteuert.
Ich weiß.
Also von daher, und bei der Einkommenssteuer, man muss sehen, die USA haben bei der Einkommenssteuer eine relativ hohe Belastung. Es ist nicht so, dass das niedrig besteuert wird. Und wir haben ja auch dort, genau wie in der Schweiz, immer noch die Regeln auf der Ebene der US-Bundesstaaten. Auch dort wird Einkommensteuer ja zum Teil erhoben. Nicht im mittleren Westen, in den ärmeren Staaten, aber gerade in den beiden Küstenregionen, also Ost- und Westküste. Kalifornien erhebt hohe Steuern. Ich habe Kollegen in Kalifornien, die sind sicher übertrieben in ihrer Einschätzung, aber sagen, das ist schon fast ein sozialistischer Staat, so viel wie der eingreift. Also man muss es schon differenziert betrachten. Und es ist bei weitem nicht so schwarz und weiß, wie es sich gerne in vielen öffentlichen Debatten darstellt. Meine Tendenz ist, die Welt als grau zu sehen.
Ich würde trotzdem noch mal gerne wissen, ist grau dann das, die neue Farbe, irgendwie das Zusammenhalts zwischen eben Ost und West, den Industrieländern oder auch innerhalb der Länder? Sie wissen ja schon, die politischen Ränder sind oftmals ganz links und ganz rechts und der Zusammenhalt, der geht ein bisschen zurück. Gibt es denn auch Regeln dafür, wie man das verbessern könnte?
Schwierig. Auch da würde ich dazu raten, das jeweils national zu betrachten. Also die Polarisierung, die wir in den USA haben, hat ja viele Gründe. Sie ist nicht nur auf Einkommen und Vermögen gerichtet. Da sieht man eine Polarisierung durchaus. Aber sie ist auf viele gesellschaftliche Fragen gerichtet. Die Auseinandersetzungen um das Abtreibungsrecht in den USA ist ja schon viele Jahrzehnte zurückgehend und eigentlich nie unterwegs richtig gelöst worden. Und führt auch dann dazu, dass es eine starke politische Polarisierung gibt, die sich in Institutionen bis hin zum Supreme Court am Ende durchsetzen. Ja, das dauert beim Supreme Court dann länger, weil das ja immer Berufungen auf Lebenszeit sind, aber irgendwann setzt sich dort die Polarisierung dann auch um. Und das sehen wir in den USA sehr deutlich, in vielerlei Hinsicht. Ich habe jetzt nur gesellschaftspolitisch das Abtreibungsrecht angesprochen. Wir haben da ja auch noch eine ganze Reihe anderer gesellschaftspolitischer Polarisierungen, Vogue und Anti-Vogue in einem Ausmaß, wie wir das hier in Europa auch noch nicht kennen. Auch an den Universitäten. In Deutschland, um es auf das, was wir hier zulande feststellen, runterzubrechen, haben wir eine viel stärker auf Migrationsfragen zurückgehende Polarisierung. Die AfD ist immer dann stärker geworden, wenn es Migrationsschübe in irgendeiner Form gegeben hat. Das war 2015 der Fall. Es lohnt sich, sich anzuschauen, wie die Umfragen für die AfD bis August 2015 aussahen. Da war sie mit ihren Streitereien als Anti-Euro-Partei ja gegründet so weit nach unten gegangen, dass sie unter die 5%-Hürde fiel. Und dann kam die erste große Flüchtlingsbewegung aus Syrien, vor allem im September 2015. Und dann hat sich das Blatt gewendet und die AfD ist stark geworden. Und so sehen wir es eben auch in anderen Schüben für die AfD. Ich will nicht sagen, dass das der einzige Grund ist. Es spielen auch andere Gründe eine Rolle, Unzufriedenheiten in irgendeiner Form. Aber es ist schon klar, dass so marginal betrachtet, was verändert denn die Zustimmung zur AfD besonders stark? Dann ist das die Migrationspolitik. Und sie hat jetzt so weit im Bundestagswahlkampf polarisiert, dass auch die Linke gestärkt worden ist. Die wäre ansonsten nicht über die 5%-Hürde gekommen. Klar, die hat auch eine tolle TikTok-Kampagne gemacht, aber es war eben auch das auslösende Moment der Abstimmung im Bundestag, die Friedrich Merz angestrengt hat, in der Migrationsfrage. Also bei uns ist es viel stärker diese Art von Polarisierung. Deswegen ist sie auch leichter zu behandeln, wenn man es genauer betrachtet. Ich bin zwar ein liberaler Ökonom, der Migration gut findet.
Wir brauchen die Migration irgendwie.
Wir brauchen sie für die Demografie.
Bei unserem Arbeitsmarkt,
genau.
Aufgrund des demografischen Faktors, genau. Den wir haben?
Genau so ist es. Und wir brauchen nicht nur qualifizierte Zuwanderung, also solche, die eben schon mit den in Deutschland anerkannten Abschlüssen nach Deutschland kommen, sondern wir brauchen auch unqualifizierte Zuwanderung. Es müssen ja eben auch in den Bereichen, die eher durch geringer Qualifizierte ausgeübt werden,
also mit anderen Worten, das Thema wird uns erhalten bleiben, ja. Weil das immer wieder adressiert werden wird. Genauso in den USA. Wie lange braucht das irgendwie, bis sich die Wogen da wieder glätten? Ist das eine
Politiker-Generation
oder kommt
der nächste? Nee, ich glaube, das wird in den USA schwieriger sein. Ich denke, dass die Polarisierung, die wir dort haben in den USA, nicht so leicht abgemildert werden kann. Und ob beim nächsten Mal ein demokratischer Präsident drankommt oder J.D. Vance als republikanischer Präsident, alleine das zeigt schon, wenn Vance es würde, dass wir dann eigentlich eher weiterhin in einem polarisierenden Umfeld sind. Ich sehe nicht, dass das wirklich abgemildert wird. Ich will vielleicht auch hier nochmal so das ein bisschen längerfristiger und differenzierter anschauen. Es gibt Untersuchungen auf Basis der namentlichen Abstimmungen im Kongress. Und man muss sagen, dass rund 90% der Abstimmungen im Kongress namentlich stattfinden. Das heißt, man kann das identifizieren, wer wie abgestimmt hat. Diese Daten werden seit dem ersten gewählten Kongress in den USA, also seit Ende des 18. Jahrhunderts, im Kongress dokumentiert und sind dann irgendwann auch erhoben worden und digital verfügbar, auch allgemein verfügbar. Und da kann man dann ausdifferenzieren, wie stark sind die denn polarisiert in ihren Abstimmungen im Kongress. Das Abstimmungsverhalten selbst lässt sich nämlich ganz gut in dem typischen Links-Rechts-Schema erklären. Und dann sieht man, dass die Polarisierung bis im amerikanischen Bürgerkrieg zunimmt. Dann nimmt die Polarisierung bis etwa Mitte der 60er Jahre ab. Seither nimmt sie wieder zu, kontinuierlich. Wir sind heute auf einem Niveau der Polarisierung, das größer ist als zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges. Das ist die Situation in den USA. Und es ist ein Prozess, der eben in die 60er Jahre zurückgeht. Das heißt, es ist kein Prozess, der jetzt einfach durch einen Präsidenten umgekehrt würde. Ein Präsident wie Obama konnte diesen Prozess nicht umkehren.
Und auch nicht einfach die Globalisierung. Sie sagten ja Ende des Kalten Krieges, allein durch die Wirtschaft ist es nicht zu erklären.
Ich habe schon den Wunsch, dass wir eben aus dieser Situation, die insgesamt politisch nicht gerade optimistisch stimmt, herauskommen ohne nennenswerte bewaffnete Konflikte zwischen den Großmächten, Auseinandersetzungen innerhalb solch großer Staaten wie den USA und dass das dann mit der Zeit wieder verschwindet. Aber es ist nichts, was ganz kurzfristig geregelt werden kann.
Am Ende dieses Gesprächs klingt Lars Feld zugegebenermaßen etwas düster. Eine positive Perspektive wäre mir persönlich lieber gewesen, aber man kann sich die Wirklichkeit ja nicht zurechtbiegen. Damit sind wir am Ende der 98. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.